Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
Ich hatte mit Nicole Kern, meiner lieben Kollegin aus der NMR-Agentur, habe ich da auch kurz drüber gesprochen und da sagte sie, Mensch, da habe ich so ein schönes Zitat und da möchte ich Sie, also das ist Ihr Zitat und da möchte ich Sie auch jetzt gerne zitieren und damit in das Thema einsteigen. Und zwar hat sie gesagt, so die Jugendhilfe ist die beste Institution für Persönlichkeitsentwicklung, weil die Jugendlichen halt, also die triggern halt Themen an, mit denen du noch nicht fertig bist. Ja, also wenn du in der Vergangenheit Dinge erlebt hast und du hast das immer so beiseite geschoben, wenn du dann in die Jugendhilfe gehst, dann wirst du diese finden.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und Dirk.
Und dir. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge Praktisch-pädagogisch. Und wir müssen gerade so ein bisschen lachen, weil wir haben manchmal am Anfang, immer wissen wir nicht so, wer holt euch jetzt rein? Genau, wer begrüßt? Ja.
Wer macht die Tür auf?
Genau, wer macht den Türsteher? Ja. Und dann manchmal entweder wir beide oder dann keiner oder so. und manchmal sogar, wie bei mir jetzt, wir haben gerade drüber geredet, ja, okay, holst du rein, sehr gut. Und dann habe ich auf dich gewartet. Hallo Jens.
Ich glaube, wir müssen das, wenn wir das mal wieder haben, dann lassen wir das einfach so stehen. Nimm das so rein, die Folge, damit ihr mal wisst, wovon wir sprechen.
Ja, genau. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Alles durcheinander.
Ja, kann sein. Einfach weiter losgefahren. Ja, wir sind chaotisch heute.
Ja.
Mal schauen, ob sie das durch die Sendung zieht.
Ja, wir probieren das mal aus. Ja, apropos chaotisch oder nicht chaotisch, ich bin gespannt. Wie waren deine letzten Tage, Jens?
gar nicht so chaotisch tatsächlich. Aber ich möchte ein bisschen, wobei es hat ein bisschen was mit Chaos auch zu tun, letztlich im Kopf. Ich hatte ja vor einiger Zeit ja von meinen gesundheitlichen Problemen in Form von Migräne erzählt und ich bin im Moment sehr glücklich, toi toi toi, dass das weitestgehend stabil läuft bei mir. Und ich habe ja hart Ursachenforschung betrieben und das Schöne für mich ist ja, dass ich ohne mit meinen eigenen Techniken, mit denen ich auch arbeite, mit den Grundbedürfnissen, dem Ganzen eigentlich auf die Spur gekommen bin. Und ich habe mal wieder, also ich habe das ja schon damals auch viele, viele Jahre ja gehabt, leider, manchmal weniger, mal mehr intensiv. Und ich bin jetzt natürlich mit einer anderen Kompetenz in das Problem reingegangen. Und ich habe da einfach mal reingespürt, wo kommt der Schmerz her, wo kommt die Verspannung her und habe dann festgestellt, dass die Psyche einen richtig harten Anteil hatte, sich in dieser Anspannung in Form von, also in körperliche Verspannung umgewandelt hat oder Einfluss drauf hatte und dann die Schmerzen entstanden sind. Und dann habe ich ganz bewusst in den Phasen, wo ich dann keine Schmerzen mehr hatte, habe ich immer wieder mich reingespürt und geguckt, okay, wann tritt denn das auf? Wann war denn das? So ein bisschen Tagebuch dann da geführt, immer wieder reingeguckt, wann tritt es halt auf? Womit habe ich mich beschäftigt? Und hatte dann auch so einen ganz prägenden Moment, wo ich dann auch wieder psychisch sehr angespannt war und habe gemerkt, krass, was löst das jetzt gerade in mir aus? Wo kommt das jetzt gerade her? Findet das jetzt statt? Hat es damals irgendwie stattgefunden? Also dieses Kind, was dann plötzlich in mir sich dann wieder gemeldet hatte, das war krass. Und habe dann da aktiv mit gearbeitet. Also es war letztlich so ein bisschen Trauma-Selbsttherapie, die ich dann da auch gemacht habe. Und toi, 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 wie gesagt, im Moment bin ich da sehr stabil. Ich bin enorm glücklich, dass das so funktioniert. Weil jeder, der damit schon sich auseinandersetzen musste, davon betroffen ist, weiß, wie das auch belastend ist, wenn man immer Medikamente nehmen muss, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Und da will ich natürlich von weg. Also wer nimmt schon gerne Medikamente? bei mir war zum Beispiel das Thema soziale Einbindung auch ein großer Faktor, weil ich mich ja nur noch unheimlich gern mit Menschen unterhalte. Und wenn es bei der Arbeit belastend ist, wenn es im Privaten manchmal ein bisschen anstrengend ist, dann kommen so viele Sachen zusammen, dass man dann manchmal auch gar nicht die Zeit hat, vielleicht sich mit anderen zu treffen. Und das war so ein schleichender Prozess, den ich nicht gesehen habe. Und am Ende dann auch unterschätzt habe, was dieses Grundbedürfnis bei mir halt ausgelöst hat. Ich dachte jetzt auch die letzte Zeit immer, dass bei mir das Thema Selbstverwirklichung, das ist so die totale Nummer eins. Und ich muss nur darauf achten, dass ich mich immer selbst verwirkliche und immer ganz viel mache und ganz viel entwickle. Und dann geht es mir schon gut. Und ja, das ist auch grundsätzlich gut. Aber wenn es zu viel ist, dann fällt es mir nachher wieder schwer zu denken, weil es zu viele Sachen sind. Es staut sich dann alles auf. Ich mache dann zu viel. Und vergesst dann manchmal auch so ein bisschen das Thema soziale Einbindung. Also mich mit anderen Menschen zu beschäftigen und andere haben ja auch zu tun. Da brauchst du Termine. Ich meine, wer von uns Erwachsenen und auch Kindern ja auch viel, kennt das sich auch, dass man keine gemeinsamen Termine findet. Ne? Also ja. Wir hadern ja auch häufig damit, ne? Wir haben beide auch viel zu tun und das ist alles auch cool. Aber wenn man dann mal sagt, Mensch, ey, komm, lass mal treffen, jetzt nicht zur Podcast-Aufnahme, sondern einfach mal so, dann wird das manchmal echt dünn, ne, mit der Zeit. Und das habe ich festgestellt, dass mich das mehr belastet hat als ich dachte. Und da achte ich jetzt drauf. Also ich bin da sehr im Selbstfürsorgemodus und das klappt gut. Ich glaube, gerade für sensible Menschen, für feinfühlige Menschen, die auch in sozialen Berufen arbeiten, die werden das kennen, wie schnell man sich im Alltag dann einfach selbst vergisst und sich das immer mal wieder vor Augen zu führen und hinzugucken, wo stehe ich eigentlich gerade in diesem ganzen Chaos, in diesen ganzen Aufgaben, die der Tag so mitbringt, ist unheimlich wichtig. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich heute hier sitzen kann und ohne Schmerz mit dir quatschen kann.
Ja, das wäre auch nicht schön, ne? Wenn es anders wäre. Nee. Also von nicht da sitzen bis hin zu Schmerz, das wollen wir alles nicht. Ja, ich habe das tatsächlich auch. Falls ihr das heute merkt, meine Stimme ist gerade ein bisschen angegriffen. Kann ich später noch erzählen, warum. Aber vielleicht muss ich mich ab und zu räuspern hier. Also ich habe so einen leichten Frosch im Hals. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Also,
du solltest mich nicht immer so viel anschreien vor der Aufnahme.
Ja, genau. Wir schreien uns vorher mal an und dann machen wir, genau.
Pushen
wir
uns machen, so richtig auf.
Wir machen so komische, stell dir mal vor, wir würden so komische Übungen vorher machen und dann so keine Ahnung. Ja.
Sprachtraining und sowas.
Ich habe gerade Bilder im Kopf, so, ja, und dachte ich auch so Bewegungen oder irgendwie, ich weiß ja nicht, was man dann da macht.
Was hast du denn so die letzte Zeit gemacht?
Ja, ich fand aber spannend noch, bei dir hatten wir ja auch drüber geredet, ich habe ja gemerkt mit diesem Termin finden, also erstmal dadurch, dass ich ja jetzt komplett freiberuflich tätig bin und so weiter, mache ich Termine, also nicht jetzt private, das wäre krass, aber so Arbeitsthemen, ich mache ja jetzt Termine für schon Mitte nächsten Jahres und so, ne? Also das ist ja normal, auch noch für dieses Jahr, also auch spannend, es sind noch ein paar Termine offen. Aber so, das ist nichts Besonderes mehr für mich. Das habe ich, als ich irgendwo angestellt war, da haben wir mal überlegt, nächstes Jahr das Sommerfest oder so, weißt du, so sowas. Aber so, dass ich konkrete Termine mache, so wann treffen wir uns da und wann passiert das und das, das kenne ich eher als Freiberufler. Aber was ich als Freiberufler auch habe und da habe ich mich mit anderen auch ausgetauscht, man hat plötzlich wieder Zeit für private Dinge. Und natürlich ist das alles immer noch eine persönliche Entscheidung. Gibt ja auch Freiberufler, die so in ihrer Arbeit aufgehen, die wollen nichts anderes mehr machen. Aber ich hatte, als ich angestellt war, hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, mit Freunden Termine zu machen. Was ganz komisch ist, ne? Weil du hast ja eigentlich ein festes Zeitkontingent, so die meisten jedenfalls so, ne? Manche haben ja auch so Übergangszeiten und sowas. Aber das fand ich ganz spannend. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich habe eher dann als Freiberufler keine Zeit, weil ich habe ja immer abends frei und so. Aber du hast ja nicht mehr dieses, abends habe ich Feierabend, ne? Du hast ja keine geregelten Zeiten mehr. Und deswegen, also früher hätte ich mich nie mit Freunden vormittags irgendwo getroffen, auch wo ich noch im Hort gearbeitet habe, ne? Habe ich irgendwie einfach nicht gemacht. So, dann bin ich halt später aufgestanden und sowas. Aber heute ist das für mich normal. Also wenn ich mit Freunden irgendwie, keine Ahnung, brunche, wie das heute so schön heißt, oder solche Sachen, das ist dann auch interessant. Ja. Mir ist aber noch eingefallen, vielleicht habt ihr da draußen Lust, wenn ihr eine der letzten Folgen gehört habt, wo du ja erzählt hast von dem, dass es dir nicht gut ging und so, hast du ja ein bisschen davon erzählt, wie, dass das zum Glück nie bei der Arbeit bisher vorkam und so. Also mich würde mal interessieren, es gibt garantiert Leute da draußen, also von euch jetzt da draußen, die vielleicht sowas während ihrer Arbeitszeit erlebt haben und wie geht ihr damit um? Weil das ist eine krasse Bürde und ich habe da krassen Respekt vor. Vielleicht schreibt ihr uns das mal, könnt ihr auch, wie gesagt, entweder schreibt ihr über Insta oder könnt ihr auch gerne über bei Spotify direkt reinschreiben. Kann man eigentlich bei iTunes was kommentieren? Ich bin ja nicht bei iTunes.
Nee.
Kann man nicht, ne?
Das
kann man
nicht. Wobei ich sagen muss ich einmal kurz widersprechen. Also tatsächlich ist es einmal bei der Arbeit passiert, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da noch wieder so reingehe. Aber also schreibt uns da gerne, ne? Also das ist Ja, es ist noch, also das wäre jetzt nochmal ein Thema, ne, davon zu erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Das war auch ganz, ganz interessant und ganz, ganz toll. Also ich habe glücklicherweise auch eine ganz tolle Crew um mich rum. beim KJV. Schöne Grüße. Genau. Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht so weit reingehen. Dirk, willst du noch von deiner Woche erzählen? Sonst verlieren wir uns so ein bisschen. Wir wollen ja noch über unser Thema heute sprechen.
Ne? Genau, ich habe gar nicht so viel zu meiner Woche, aber so ein bisschen passt es auch gerade dazu. Ich habe gerade ganz viele Anfragen thematisch Teamcoaching. Also ich mache ja kein Teambuilding. Teambuilding ist ja, wenn du ein ganz frisches Team da hast, dann wie baust du das auf? Also bevor die Kita überhaupt öffnet, so, ne? Das ist was anderes, das ist Teambuilding. Da kann ich euch auf jeden Fall den Andreas Ebenhö empfehlen. Der geht da mit euch von A bis Z durch und dann steht das Team aber so richtig. Und ich bin Teamcoaching. Also ich bin nicht ich bin Teamcoaching. So wie Team sowieso ist doch irgendwie gerade modern. Nee, also ich Teamcoache quasi. Das heißt, ich gehe in ein bestehendes Team ja auch und coache dann dort, dass die miteinander besser wieder arbeiten können, dass die mit den Eltern besser arbeiten. Das ist gerade sehr nachgefragt, also Elternarbeit. Und das macht großen Spaß, weil ich dazu wirklich konkrete Lösungsmöglichkeiten habe und nicht so, man könnte mal und sollte mal. Und das genießen die sehr. Aber was jetzt spannend ist, ist, es kommen immer noch und wieder und teilweise sogar vermehrt Anfragen von Teams, die immer noch seit Corona mega gestresst sind, die aus diesem Stresspegel nicht rauskamen. Und das ist natürlich spannend. Ich will das denen auch nicht absprechen, auf gar keinen Fall, dass die Stress haben. Der Stress, wobei wissen wir ja, kommt ja immer von uns und nicht von außen. Natürlich durch äußere Umstände. Jetzt kann man nicht sagen, ja, dann habe ich halt keinen Stress mehr. Das geht natürlich nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass der Stress in uns entsteht und dann zu gucken, wie der in uns entsteht. Und der entsteht auch ganz viel fernab der Realität, weil wir eben auch nicht so die Wesen sind, die so super rational sind, sondern wir sind ja sehr emotional auch und da passieren ganz viele neurobiologische Sachen in unserem Kopf. Naja, und dann haben wir halt die Situation, wie sie ist und das habe ich gerade ganz viel, dass vor allem Kitas und so sagen, okay, wir kommen hier nicht weiter, weil irgendwie das Team, das alle sind mürrisch, alle sind aufgerieben und man braucht nur irgendwas sagen und schon versteht es der andere falsch und so weiter. Und das ist spannend, weil das eigentlich die Begründung ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung und das kann man ganz leicht beheben, also das ist jetzt nicht kompliziert, aber man muss wissen, wie es geht und wenn man anfängt, rational ranzugehen, ja, uns geht es doch aber eigentlich gut, so, ne, das ist ja dann immer die Idee, also sollten wir uns jetzt auch so verhalten und nee, uns geht's nicht gut oder zumindest dem Team nicht und dann muss man das auch aufnehmen.
Das ist so ein bisschen wie so eine Schokoglasur über einen schlecht schmeckenden Kuchen zu ziehen, ne?
Genau, einfach drüber, ja, aber vor allem auch so dieses Rationale. Ja, uns geht es auch eigentlich gut. Also ich will ja jetzt nicht für jede Einrichtung sprechen, ne? Haben auch einige krasse Herausforderungen und so. Aber insgesamt geht es uns eigentlich, naja gut, also okay, ich muss jetzt einmal kurz sagen, der Kita-Bereich, dem geht es nicht gut. Ne? Also wir arbeiten unter unseren Möglichkeiten, weil uns die Gelder fehlen und so weiter. Also das meine ich jetzt nicht. Aber uns geht es teamtechnisch im Miteinander nicht schlechter, als es das vor Corona war. Aber alle haben diese Idee, dass alle auf sind. Dadurch sind alle auf und dadurch geht es uns natürlich schlechter. Also für mich ist das relativ simpel, da durchzugehen und dann einen Break zu machen und die wieder auf die Spur zu führen und die da zu unterstützen. Aber ich finde es doch spannend, dass das gerade so extrem wieder alles kommt und so doll und so eine große Nachfrage ist. Also das zeigt das auch mal wieder. Dass das nicht alles rational, also das sind Themen, die kannst du nicht erfolgreich zumindest rational lösen. Natürlich gibt es da rational dahinter was, aber das ist eine emotionale Geschichte, ne? Und die musst du durchs Erleben lösen, die kannst du nicht erklären. Also du kannst nicht in die Kita reingehen und sagen, ja, aber guck mal, das ist doch so und so und dies und das und so weiter. Das bringt denen gar nichts. Du musst dann da reingehen und die durch Prozesse führen und dass die das erleben, dass sie sich nochmal wieder anders erleben, dass die ein Reset kriegen und alles. Das ist ja dann eher mein Angebot. Das andere habe ich noch nie nicht bei ernsthaften Krisen habe ich das als sinnvoll empfunden. Aber das versuchen immer wieder welche, die dann das alles nur erklären und dann, naja. Aber das fand ich spannend. Ich dachte, das teile ich mal und könnt ihr uns auch hier wieder reinschreiben, antworten und so weiter. Ob das bei euch in der Kita auch so ist? Also habt ihr noch, ich nenne es mal einfach Corona oder Krisenstress im Team, können wir ja mal so nennen. Genau, schreibt uns das gerne mal, mich würde das unheimlich interessieren. Vielleicht kriege ich es jetzt hier auch nur geballt ab, weil natürlich bei mir dann, ich biete ja die Antworten an, dann ist klar, dass die dann zu mir kommen und dass ich dann, in meiner Wahrnehmung ist das ganz groß, dieser Bereich. Aber schreibt uns das gerne.
Ja. Genau, freuen wir uns ja sowieso immer, ne, auf Feedback und so weiter.
Jo.
Denn genau, da machen wir mal den Break von unserer Story. Und
ja, Übergang zum wird Thema heute nicht
Feedback.
Mehr.
Feedback. Ne? Ja, doch. Wir haben nämlich auch eine Zuschrift bekommen bei Instagram von dem Barney. Ist schon ein paar Wochen her jetzt. Aber wir planen ja auch mal so ein bisschen die Themen und heute passt das ganz gut, dass wir das mal reinnehmen. Und zwar hat er geschrieben, dass er gerne Erzieher mit Schwerpunkt Jugend und Heimerzieher sein möchte. Und er hat halt so die Frage, also ich weiß sein Alter gerade gar nicht, spielt im Grunde auch gar keine Rolle. Aber fragt immer so ein bisschen so, was macht man denn da eigentlich? Ne? Oder worauf muss man achten? Und ich finde es eine sehr gute Frage zum einen. Und ich finde es sehr schön, wenn man sich dann da auch im Vorfeld mit auseinandersetzt. Und es ist gerade auch in dem Bereich, da kommen wir gleich zu, auch wirklich unfassbar wichtig, dass man genau guckt, wenn man Erzieher werden möchte, wenn man im sozialen Bereich im Allgemeinen irgendwie arbeiten möchte, wo liegen eigentlich dann so meine Stärken und wo liegen halt auch meine Schwächen? Das ist so eine klassische Frage, aber da geht es eben nicht nur um dieses Oberflächliche, sondern wirklich um das Thema auch seiner Persönlichkeit und seiner Biografie. Und da hatte dann, ich hatte mit Nicole Kern, meiner lieben Kollegin aus der NMR-Agentur, habe ich da auch kurz drüber gesprochen und da sagte sie, Mensch, da habe ich so ein schönes Zitat und da möchte ich sie, also das ist ihr Zitat und da möchte ich sie auch jetzt gerne zitieren und damit in das Thema einsteigen. Und zwar hat sie gesagt, so die Jugendhilfe ist die beste Institution für Persönlichkeitsentwicklung, weil die Jugendlichen halt, also die triggern halt Themen an, mit denen du noch nicht fertig bist. Ja, also wenn du in der Vergangenheit Dinge erlebt hast und du hast das immer so beiseite geschoben, wenn du dann in die Jugendhilfe gehst, dann wirst du diese finden. Diese ganzen Dinge, die noch offen sind, die wirst du finden, weil die Jugendlichen, die das alles wieder spiegeln. Weil ich war ja nun auch schon mal in der Kita und ich habe auch gemerkt, also da war das überhaupt nicht so intensiv. Das ist alles doch, also das ist nicht anstrengend, das will ich damit nicht sagen, aber es ist doch alles irgendwie noch so ein bisschen behüteter. Und für mein Empfinden waren diese Themen, mit denen ich heute eben auch zum Teil konfrontiert werde, viel, viel weiter weg. Die sind da gar nicht so aufgeploppt, weil ja auch die kindliche Wahrnehmung in dem Alter jetzt noch nicht so selbstreflektiert ist, wie wenn man jetzt Jugendlicher ist. Also ich erinnere mich an mehr Dinge, wo ich im Jugendalter war, in der Pubertät war, als an mein Alter, wo ich 2, 3, 4 Jahre alt gewesen bin. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall.
Von daher triggert mich das halt natürlich deutlicher an, gerade wenn man Elternarbeit noch betreibt. Ne? Da können so viele Sachen plötzlich aufkommen, die einen irgendwann mal positiv oder negativ geprägt haben. Und deswegen finde ich diese Frage so schön. Und eben welche Aufgaben?
Vielleicht darf ich das noch so einstreuen. Ich habe ja eine Zeit lang mal in Hort und dann abends noch im Jugendzentrum gearbeitet. Also hatte diesen ständigen Wechsel. Was super cool gelaufen ist, weil ich 2 verschiedene Energiequellen irgendwie angezapft habe bei mir. Also das war nachmittags was anderes als abends. Aber spannend war, du musst natürlich immer aufpassen, so was du sagst. Das ist ja aber ganz normal, wenn man mit Menschen arbeitet, so dass du dann da nicht irgendwie, keine Ahnung, Schimpfwörter oder sowas rausholst oder so. Ne? Aber im Hort war es doch noch ein bisschen lockerer, weil die eher bei sich waren. Also die haben halt genau wie du gesagt hast, auch sogar noch Grundschule, so kindlichere Wahrnehmung von dir als Erwachsener und wie du bist und alles und können das noch nicht alle so reflektieren. Und wenn du dann in den Jugendbereich gehst, dann hast du da teilweise Menschen, die sind 3 Minuten mit dir zusammen, die sind dann 15 oder sowas und haben dich komplett durchschaut. Also das ist was anderes. Da kannst du nicht dich einfach mit denen auf die Couch setzen und über irgendwas reden. Da, ich meine, das ist jetzt nicht unlocker oder so, aber du musst davon ausgehen, ist manchmal genau das Gleiche, als wenn du mit einem Erwachsenen redest. Und da musst du dann schon aufpassen, wie gibst du dich, wie bist du und all diese Sachen, Voll. Also ich finde, das sind große Unterschiede auf jeden Fall. Ja, und was Nicole sagt, ist natürlich genial. Da hat sie recht, weil die finden diese Tränen. Also es ist so ein bisschen wie unsere eigenen Kinder, die finden auch irgendwie oder überhaupt auch, also man sagt ja sowieso, die Kleinen, die auch in der Krippe und so weiter, die finden ja auch deine Trigger. Aber Jugendliche ist nochmal was ganz anderes, weil wenn die ein Problem haben, dann wollen sie es dir zeigen. Dann wollen sie dir das Problem zeigen und nichts geht einfacher, dir das zu zeigen, als wenn du auch ein Problem hast. Dann können sie sagen, guck mal, ja, genau so fühle ich mich gerade, jetzt hast du es. Und dann triggern die dich und das meinen die gar nicht böse, aber das ist deren Kommunikationsform, das ist was ganz anderes. Ja, gehe ich voll mit. Ja.
Und die ist halt sehr, sehr vielfältig, ne? Und das ist ja auch, das ist das Schöne und das ist das Anstrengende. Also man muss da schon sich sehr viel mit auseinandersetzen, um das auch zu verstehen, um zu lernen, damit umzugehen. Wie kommuniziere ich mit dieser Person? Wie kommuniziere ich mit dieser Person? Das ist der große Spagat, den man da auch so hat. Und was ich damit aber zum Beispiel jetzt auch nicht sagen möchte, ist, falls das bei irgendjemandem so angekommen ist, das heißt halt nicht, dass du in dem Bereich nicht arbeiten kannst und darfst, wenn du halt mit Themen noch nicht durch bist. Das heißt es ja gar nicht. Also viele erkennst du ja vorher auch noch gar nicht. Das weißt du ja vorher noch gar nicht. Mir wurde ja damals ja auch gesagt, als ich nur aus meinem alten Job ausgestiegen bin, ne, wenn man jetzt psychische Probleme dann irgendwie gehabt hat, dass man nicht im sozialen Bereich arbeiten darf. Sondern da ist es ja ganz wichtig hinzugucken, okay, was ist denn das? Was ist denn die psychische Belastung bei dir? Ne, warum bist du jetzt aus einem Bereich raus? Warum möchtest du den anderen Bereich rein? Und die meisten Menschen sind ja sehr sensibel, die im sozialen Bereich arbeiten. Deswegen machen sie es ja auch. Und deswegen arbeiten ja auch viele sehr gut in dem Bereich, weil sie halt so einfühlsam sind, weil sie so empathisch sind und mit belasteten Kindern und Jugendlichen halt gut arbeiten können, weil sie sich verstehen. Und du kommst viel schneller auch in so eine Beziehung rein zu den Jugendlichen, wenn die auch spüren, dass du nicht einfach nur fachlich jetzt solche Sachen bearbeitest, sondern dass du mitfühlend bist, dass du auch in den entscheidenden Momenten, das habe ich auch schon mal gesagt, auch mal nichts sagst, dass du merkst, ey, das ist dem anderen jetzt bestimmt gar nicht so viel oder jetzt halte ich mal lieber meine Klappe, ich könnte jetzt 100 Sachen erzählen, die dem anderen helfen würden, aber das ist jetzt nicht der passende Moment. Und das ist etwas, was ich ja zum Beispiel auch mache. Und gerade jetzt auch zu dem Thema, um dann nochmal wieder zurückzukommen jetzt, worum es heute geht, in der Jugend- und Heimerzieher, in dem Bereich, da hast du ja auch geballt mit sehr vielen belasteten Kindern zu tun. Das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt, so wie ich jetzt zum Beispiel jetzt im trägereigenen Wohnen oder in einer Wohngruppe, da haben wir nur 3 Jugendliche, arbeitest, dann ist die Energie, die dann da zum Teil herrscht, nochmal eine ganz andere. Das ist übersichtlicher. Habe ich auch mit einigen schon gesprochen, auch mit einer Leitung gerade vor kurzem gesprochen, weil ich selber aktiv eben noch nicht in so einer Wohngruppe gearbeitet habe, wo so viele Kinder halt sind, die ja zum Teil deutlich jünger noch sind. Bei mir sind ja so 16 plus, 16 bis 21 so in der Regel. Da sind ja einige auch noch deutlich kleiner und denen hilfst du morgens noch dabei, die Brote zu schmieren. Und wenn du da so viele Kinder auf einmal hast, die alle ihre Themen mit sich bringen, ist das einfach heftig. Und das ist total wichtig, dass man das weiß, weil zu den Aufgaben gehört eben im Grunde alles, was auch in die Arbeit, in den Alltag von Eltern gehört. Und du hast in diesen Gruppen einfach viele, viele Kinder, die vielleicht gar keine Eltern hatten oder eben keinen Kontakt mehr zu den Eltern haben oder nur ganz wenig. Und das brauche ich euch da draußen nicht sagen. Das macht halt natürlich was mit den Kindern. Und wenn du da so viele auf einem Haufen dann hast, dann triggern die sich ja auch teilweise gegenseitig. Und da auf sich selbst dann auch wieder zu achten, das ist schon eine riesen Herausforderung und unheimlich wichtig, sich dann jeden Tag damit auseinanderzusetzen, wo sind meine Grenzen gerade, wo muss ich mich vielleicht auch mal rausziehen. Da finde ich auch immer wieder wichtig, also noch wichtiger als in meinem Bereich jetzt zum Beispiel, wirklich ein gutes Verhältnis zu den Leitungskräften zu haben, dass die das sehen, dass man sich da gesehen fühlt in seinen Problemen, die man auch manchmal dann hat, ne, und auch dann selber ehrlich sagt, selbstfürsorglich, ich kann nicht mehr. Ne, und das rechtzeitig zu sagen, damit das dann nicht auf Lasten der Kinder dann nachher geht. Weil das wird das Ganze ja nochmal zusätzlich ja wieder anheizen.
Und dann hat man wieder, könnte man spaßhalber sagen, wieder mehr Arbeit am Ende.
Ja, das ist so. Ja.
Ich finde auch, du musst aushalten können, wenn du mit den Eltern, mit denen du ja intensiver zusammenarbeitest, wenn du siehst, dass die ganze Zeit scheitern, jetzt muss ich nochmal räuspern hier, mein Frosch, also im Hals der, Also du hast einen krasseren Kontakt zu den Eltern und das heißt ja nicht, dass die Eltern das alles gut hinkriegen. Also es kann ja auch sogar sein, dass du mit Eltern arbeitest, die dann teilweise gewalttätig werden oder also da ist dieses ganze zum Beispiel Täter-Opfer-Konzept, spätestens da solltest du das aufgegeben haben. Also du kannst die Eltern nicht verurteilen. Und gegen die Eltern sein, dann schaffst du das alles nicht. Also diesen Quatsch von wegen, wer ist an was schuld, das muss man dann hinterlich sich gelassen haben oder sollte zumindest diesen Weg antreten, das hinter sich zu lassen. Das finde ich wichtig, da muss man auch manchmal viel aushalten. Und ich würde sagen, dass der Bereich sehr stark prozessorientiert ist. Also das kannst du ja jetzt nochmal sagen. Ich finde, der ist sehr viel prozessorientierter als jetzt zum Beispiel Kita oder als Schule sowieso. Da geht es sehr um das Ziel, das ist eher zielorientiert. Mhm. Und dir ist einfach klar, du hast das Kind, die Jugendliche hast du jetzt die nächsten Jahre wirklich und sehr intensiv. Und dann ist nicht, jo, jetzt aber in 3 Wochen muss das Kind oder so aber schon so und so sein. Das hast du dann nicht.
Ja, und vor allem, also meine Erfahrung ist halt die, ich arbeite ja sehr gerne mit den Eltern zusammen. In der Regel hast du dann wenn du in Kinderheim arbeitest oder in anderen Einrichtungen, hast du ja sehr wenig Kontakt zu den Eltern tatsächlich. Und teilweise, wie ich schon gesagt habe, sind die ja gar nicht mehr da. Das kann ja auch mal leider sein, dass Eltern vielleicht sogar verstorben sind. Das sind ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Kinder eben in dem Bereich nachher dann aufgefangen wurden. Ich finde es sehr großartig, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Gibt es ja nur schon sehr lange. In unterschiedlichen Qualitäten zwar, aber dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ne, dass Kinder dann eben aufgefangen werden können, finde ich sowieso schon mal total, total wichtig. Und was manchmal aber sogar schwieriger ist, wenn du jetzt keinen Kontakt zu den Eltern hast, du weißt ja häufig gar nicht, wo kommen vielleicht Verhaltensweisen auch her. Nun hast du vielleicht in einer Wohngruppe jetzt kleinere Kinder, da sind die, ist die Ursachenforschung einfach noch ein bisschen schwieriger, weil sich die Symptome noch nicht so zeigen wie vielleicht bei Jugendlichen. Das ist teilweise dann doch einfacher, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, mag man jetzt ja denken, ne, wenn man die Symptome sieht, wenn welche ein sehr herausforderndes Verhalten zeigen. Aber dann siehst du das halt. Das ist für mich so ein bisschen so ein Vergleich, wie wenn die eigenen Kinder anfangen können zu sprechen und dir sagen können, wenn sie traurig sind oder ne, sonst weinen sie einfach nur und du musst überlegen, okay, woran könnte das jetzt liegen? Oder sie schreien irgendwie, hat es jetzt Hunger, ist es jetzt, ne, was auch immer. Wenn sie dann irgendwann sprechen können, dann kannst du damit schon mal anders umgehen. Und so ist es dann in der Jugendhilfe halt auch, wenn sie das herausfordernde Verhalten zeigen oder mit dir sprechen, im besten Falle sogar, dann kannst du dann das reingehen. Und wenn du dann die Eltern kennenlernst, kannst du nochmal in deiner Qualität, in deiner pädagogischen Arbeit nochmal eine Schippe drauflegen. Und das Prozessorientierte, gebe ich dir vollkommen recht, ist definitiv so, weil es ja eben nicht darum geht, jetzt irgendwie Leistungsgedanken zu haben da oder du natürlich machst du da auch Förderung und Forderung, ist natürlich auch alles mit da drin, aber es geht in erster Linie um die Stabilisierung, um psychische Gesundheit, dass sie einfach auch vielleicht Entwicklungsverzögerung, die sie mitbringen, ein Stück weit aufholen können. Natürlich kannst du das nie alles ersetzen. Du kannst natürlich auch nie vollkommen Eltern ersetzen. Eltern sind immer Eltern und das soll auch immer so bleiben. Aber du kannst schon als pädagogische Fachkraft einen großen Teil dazu beitragen, dass sie sich eben sicher fühlen, dass sie ein bisschen was aufholen können, dass sie das Gefühl haben, ein vollwertiger Mensch zu sein, weil sie vorher vielleicht die Erfahrung gemacht haben, vielleicht sogar die Ursache dafür zu sein, dass das Eltern sich getrennt haben, ne, dass Eltern sich von einem abgewendet haben. Also Schuldgefühle spielen sehr häufig da eine Rolle. Und das kannst du eben mit so einer guten Beziehungsarbeit und in einer guten Arbeit eben in diesem Bereich auf jeden Fall leisten. Aber dass das eine große Herausforderung darstellt, das brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Ne? Zumal du auch einen sehr langen Zeitraum ja immer dann da bist. Ne? Du bist nicht nur mal für 4-5 Stunden da und hast du Feierabend, sondern in der Regel hast du 24-Stunden-Dienste. Du verbringst den ganzen Tag, die Nacht dann dort. Und das ist nochmal was ganz anderes, ja.
Ich wollte auch nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast mit dem, wenn man selber seine Triggerpunkte und sowas alles noch nicht, gelöst, abgearbeitet hat oder wie auch immer, finde ich voll. Also es ist ja immer so komisch, irgendwie in unserem Bereich denken wir alle, die schon mal irgendwo mit ihrer Psyche gearbeitet haben, so nenne ich es jetzt mal, also bei einem Psychiater, Psychiaterin waren oder irgendwie sowas, dass die nicht mehr mit Kindern arbeiten sollten. Und das ist totaler Quatsch, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe Traumapädagogik und Traumafachberatung ich wollte schon fast sagen, studiert. Nein, das habe ich nicht, aber die Ausbildung. Und da waren mindestens die Hälfte, dass die selber Traumata hatten und alles. Mhm. Nur das Besondere war, die haben das aufgearbeitet. Also die Traumata, also ein Trauma, denken ja immer noch einige, das geht aber nie weg. Ein Trauma wird immer, für immer, immer, immer Teil deines Lebens sein. Nur das Ziel ist es, dass das nicht mehr ausgelöst wird, dass du davon nicht mehr getriggert wirst. Aber es wird nicht verschwinden. Das gibt es nicht. Und insofern ist es super, wenn du Fachkräfte hast, die ein Trauma erlebt haben, die das aber dann alles aufgearbeitet haben und sich da nicht mehr triggern lassen. Die sind in der Regel kompetenter als Menschen, die nie ein Trauma gehabt haben, weil du auch, ich nenne das immer auch so, ist jetzt ein bisschen anderes Thema, ist nicht das Trauma, aber so das Monster in dir, ist mit dieser Gewaltlosigkeit. Oh, da würde ich auch gerne nochmal eine Folge zu machen. Sagt uns das mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Genau, also das Ding ist halt so, dass ganz viele halt zur Gewaltlosigkeit aufrufen und sich dafür entscheiden. Und da gehe ich voll mit. Das finde ich völlig richtig. Es ist für mich aber noch ein Unterschied, ob du gewalttätig sein kannst und zwar dadurch Macht über andere Menschen hast oder nicht. Also ich meine damit, wenn du die Gewaltlosigkeit wählst, was immer ehrenhaft und richtig ist, ne, ist es aber ein Unterschied, ob das deine einzige Option ist oder ob du die Macht besitzt, entweder die geistige oder die körperliche Gewalt auszuüben und eben dieses Monster in dir hast, das du aber kontrollierst und wo du sagst, nein, ich entscheide mich trotzdem gegen Gewalt, obwohl es für mich jetzt die einfachere Lösung wäre. Das finde ich ist ein ganz großer Unterschied. Und ich erlebe auch Menschen, die dieses Monster, wie ich es nenne, nicht in sich haben. Und die können manchmal nicht nachvollziehen, wenn dann so ein Kind vielleicht sogar dann auch in so einer Wohngruppe völlig ausflippt, dann denken die ja, so geht das hier aber nicht und so. Wenn die aber so ein Monster in sich haben, ich will nicht sagen, dass das muss, ne? Aber wenn du das hast und du hast dieses Monster besiegt, dann fühlst du das in dem Moment oder du fühlst etwas Ähnliches und dann nimmst du es ganz anders wahr und ernst. Das ist eine ganz andere Ebene. Das finde ich nochmal wichtig, wo wir auch ganz viel gerade in einer Zeit der bedürfnisorientierten Pädagogik leben. Du kannst dich immer für Bedürfnisorientierung und für Gewaltlosigkeit und all diese Dinge entscheiden. Aber spannend ist doch eigentlich erst dann, wenn du dich auch für andere Dinge entscheiden könntest und du tust es aber da. Das finde ich vielleicht auch nochmal wichtig, ist ein bisschen jetzt von dem Thema weg, aber sagt uns mal gerne, wenn wir da mal mehr reingehen sollen. Aber wie gesagt, also ich finde es völlig richtig, wenn man Triggerpunkte hat und so weiter, nur man sollte sie zumindest größtenteils gelöst haben, weil sonst hat man auch keinen Spaß in dieser Art der Jugendarbeit. Also.
Ja, genau, gelöst haben oder halt zu verstehen, ne, wo du es gerade sagst. Ja. Also das ist ja im Grunde auch der Kern unserer NMR-Ausbildung, der Basisausbildung, wo du dann die Grundbedürfnisse einfach verstehst. Also es geht dann nicht darum, in dem Moment das Ganze aufzulösen, jetzt dein vielleicht bestehendes Trauma in dem Moment abzuarbeiten, aber in dem Moment zum Beispiel zu verstehen, warum reagiere ich jetzt gerade drauf? Dann kannst du halt hingucken, was steckt dann eben dahinter. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich stimme dir da vollkommen zu, wie du gerade gesagt hast, wenn du das Verhalten eines Kindes dann halt siehst, dass du das nicht gleich ablehnst. Ne? Dass du sagst, da ist ein Kind, das ist gewalttätig oder ein Jugendlicher, ne, mit Drogenkonsum oder so, dass du das nicht bewertest und sagst, so, das geht gar nicht. Und dein erster Gedanke ist, wie verhindere ich das, dass dieses Kind jetzt das tut, was es tut, sondern im ersten Mal einmal durchatmen und zu schauen, okay, was steckt denn jetzt dahinter? Ne? Oder was macht das jetzt mit mir? Wie reagiere ich jetzt gerade da drauf? Ist das jetzt hier so ein Impuls? Ja, ich gehe jetzt hier gleich rein und unterbinde das. Haben wir auch schon häufig darüber gesprochen. Schaue ich mir jetzt erstmal einfach diese ganzen Rahmenbedingungen hier an, mit denen ich mich jetzt hier auseinandersetzen muss. Und da ist es halt immer so, dass Bedürfnisse dahinter stecken, unerfüllte oder eben vielleicht auch Überforderung, dass ein Bedürfnis einfach zu viel ist, wenn Kinder in der Schule auffällig werden, so wie es bei mir damals war, ne? Eine Überforderung, wenn man thematisch mit Themen überfordert ist. Und das muss nicht immer viel sein, sondern es kann auch sein, dass man das nicht versteht. Wenn du eine Stunde lang einem Thema zuhören musst, was du nicht verstehst, dann macht dich das Malle irgendwann. Ja. Und gerade als Kind, wenn passiv, du in dem Moment einfach gerade einfach einen ganz anderen Gedanken hast von dem Leben und du möchtest in dem Moment eigentlich gerade spielen, sollst dich jetzt aber eine Stunde mit irgendwelchen mathematischen Gleichungen auseinandersetzen, dann steigt der Stresspegel. Und dann wirst du vielleicht sogar noch dafür bestraft, dass du gerade auf deine Bedürfnisse achtest. Mhm. Und das ist definitiv falsch. Und dafür setzen wir uns eben ein, dass man das versteht und da mit seiner Haltung eben auch anders unterwegs sein kann und eben auch in solchen Bereichen arbeiten kann. Weil ich glaube, glücklicherweise, ich habe auch mal in den Statistiken mal geguckt, irgendwann beim Statistischen Bundesamt, habe ich erfreulicherweise gesehen, dass die Zahl der Kinderheime und Wohngruppen gar nicht mehr wird. Also tendenziell hätte ich gedacht, das wird immer schlimmer, ist aber wohl, jedenfalls bei den Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, gar nicht so. Also junge Menschen, die in Heimen und Pflegefamilien leben, werden tatsächlich etwas weniger. Also die Pflegefamilien sind in etwa gleich geblieben in den letzten Jahren. Irgendwie die Statistik geht hier von 2012 bis 2022. Zwischendurch gab es so 2017 mal so ein Peak. Also wir reden hier von roundabout 200.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Das finde ich trotzdem eine krasse Zahl. Finde ich heftig, wenn man das sich mal vor Augen führt. Aber schön auf jeden Fall schon mal zu sehen, dass es tendenziell halt weniger werden. Wie man die solche Zahlen dann natürlich letztlich dann bewertet und auswertet, ist dann auch nochmal die andere Frage. Weil das hat jetzt ja erstmal auch nichts mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen zu tun. Also Fachpersonal in dem Bereich zu finden, ist wahnsinnig schwer. Wenn ihr euch für diesen Bereich entscheiden wollt, super. Aber bei allem, was wir jetzt heute auch sagen, setzt euch da auf jeden Fall mit auseinander. Und es soll überhaupt nicht abschreckend wirken, ganz im Gegenteil, sondern das ist eher eine Einladung. Seid mutig, in dem Bereich auch wirklich zu arbeiten, wenn ihr da auch nur so einen Ansatz von Spaß irgendwie dran oder einen innerlichen Antrieb dazu empfindet. Aber setzt euch damit auseinander und dann schaut einfach, ob ihr da irgendwie im Kinderheim arbeitet. Also es gibt ja verschiedenste Bereiche, ne? Wohngruppen, vielleicht sogar Beratungsstellen zum Beispiel, ist auch so etwas. Sehe ich allerdings auch wieder für unbedingt als notwendig an, dass man vorher schon in diesen Bereichen gearbeitet hat. Also ich finde es schwierig, wenn jemand jetzt eine beratende Funktion einnimmt und hat noch nie vorher praktisch in dem Bereich gearbeitet, hat aber die Ausbildung gemacht. Ne? Haben wir auch schon
häufig gesagt. Ja, also das gibt es ja, ne, öfter. Ich will jetzt niemanden bashen und so.
Machen aber lieber
so
nicht, ne?
Genau, aber so Jugendamt, da hast du dann manchmal auch Leute, also es sind arbeiten tolle Leute, aber auch manchmal Leute, wo du denkst, was machst du da? Und ja, also völlig fernab der Realität. Das ist dann immer schade. Die machen dann immer die Arbeit kaputt von den anderen. Aber da wollen wir nicht reingehen. Ich glaube
ja, aber auch, ich finde es wichtig, schon wichtig, dass man das auch mal benennt.
Ja. Also ist ja einfach so, ne? Ich dachte früher, Jugendamt, da musst du 10-fach ausgebildet sein und super krass sein. Musst du nicht. Kommt natürlich auch noch aufs Jugendamt an und wo und in welchem, welchem Land, Bundesland und so weiter. Aber so alles in allem, ich dachte, das ist so die Taskforce. Aber das ist gar nicht immer so. ich finde auch in der Jugendhilfe und alles, was da so dran ist, Jugendgruppe und so weiter, ist die Sinnhaftigkeit auch sehr stark da. Also natürlich wirst du auch damit konfrontiert, dass es einfach jetzt sinnhaft ist, mit dem Kind irgendwie oder dem Jugendlichen, der Jugendlichen irgendwie, der oder die braucht jetzt das und das und dann spielen aber zum Beispiel die Behörden nicht mit und so. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber an sich ist es so im Alltag, in zum Beispiel einer Wohngruppe, ist alles sehr sinnhaft orientiert. Also Regeln in der Wohngruppe, so kenne ich das, die haben Sinn und die werden besprochen und die werden hinterfragt. Also so sollte es jedenfalls auch immer sein.
Ich wollte sagen, wenn sie gut geführt ist.
Ja. Genau, wenn sie gut geführt ist, das ist ja immer so. Ja. Aber in anderen Bereichen, wenn du jetzt zum Beispiel in die Schule gehst, ist ganz klar, da gibt es feste Regeln, Punkt, aus. So, das ist ja auch nochmal eine andere Voraussetzung. Da will ich jetzt nicht gleich absprechen, dass das irgendwie schlecht ist oder so, aber da kommen Kinder rein und hier ist das Regelsystem, fertig. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, also hätten sie schon und in einigen Klassen und Schulen haben sie das auch, aber so im Generellen ist es doch sehr wenig. Also da ist das was anderes. Und wenn du dann in die Wohngruppe gehst, hast du dann halt tatsächlich viel mehr. Da geht es nicht so sehr darum, dass da bestehende Regeln sind, damit alle gut miteinander leben oder irgendwie sowas, sondern da geht es vor allem um das Lernen. So. Also die Regeln sind wirklich für alle Menschen da, die da vor Ort sind. Also für die Erziehenden und für die Kinder, Jugendlichen, die Schutzbefohlenen im Grunde. Und das ist sehr viel mehr real, empfinde ich das. Also wenn irgendeine Regel da ist, die einfach nicht funktioniert und die hat, keine Ahnung, vor 5 Jahren in einer anderen Gruppe funktioniert, aber hier jetzt nicht mehr, dann wird die ohne weiteres verbannt und wird gesagt, okay, wir machen was anders so. Und auch dieser Prozess, sich an den Küchentisch zu setzen und sagen, so, wie geht's uns denn hier gerade und wollen wir was verändern und so, das erlebe ich da sehr viel. Also auch, ja, in bestimmten Bereichen Partizipation auch viel und so alles. Ja, und das kann sehr erfüllend sein.
Definitiv. Es ist halt auch immer die Frage, also wie kann er oder sie das gerade? Ne? Das, also sowohl die Fachkraft als auch die Kinder natürlich. Also du hast wie in allen Bereichen nie diese Regularien, die halt immer funktionieren. Ne? Also wie du sagst, ne, in der Einrichtung hat es vielleicht funktioniert, in der anderen nicht, weil einfach da anderes Personal und andere Kinder einfach da sind.
Ja.
Und ja, in der Schule gibt dir letztlich dann das Schulsystem selbst irgendwo eine Form von Sicherheit als Fachkraft. Im Bereich der Wohngruppen hast du das weniger, sag ich mal, weil du hast natürlich, hast du dann eine Konzeption, nach der du dann arbeitest und so weiter und so fort, hast aber natürlich dann immer noch mit Menschen dort zu tun, die heute so einen Tag haben, anderen so einen Tag, und du hast natürlich auch grundsätzlich einen anderen Auftrag, den hast du in der Schule ja so nicht. Und was dir aber eine Sicherheit gibt, und das ist ja etwas, komme ich immer wieder auf unsere, auf das NMR-Thema zu, mit den Grundbedürfnissen, wenn du das hast, wenn du das in dir verinnerlicht hast, dass es eben diese Grundbedürfnisse gibt und dass du das Verhalten in dem Moment auch verstehst, dann kannst du immer das Handeln, was du darauf anwendest, kannst du auch immer erklären, vom Jugendamt zum Beispiel. Und das ist etwas, was deine Sicherheit ist. Das sagen wir ja immer wieder, ne? Diese Handlungsfähigkeit zu haben in schwierigen Situationen und die Entscheidung, was ich jetzt damit mache mit so einer Situation, hinterher, selbst wenn es schiefgegangen ist, begründen zu können, warum ich das gemacht habe. Das gibt mir so viel Sicherheit im Alltag, dass ich auch gar nicht in so einen krassen Stresszustand komme, weil, seien wir mal ehrlich, das ist doch eine richtig scheiß Situation. Du kommst, also du hast irgendwas falsch gemacht, irgendwas ist komplett schief gelaufen, ist nicht gelaufen. Und dann wird hinterher gefragt, ja, wie ist denn das dazu gekommen? Und du kannst es nicht begründen. Du hast in dem Moment vielleicht einfach nur reagiert, um was zu machen, oder hast auf irgendwelche alten Verhaltensmuster zurückgegriffen, weil du es vielleicht so gekannt hast. Dann kannst du nicht sagen, ja, das habe ich immer so gemacht. Also ist ein bisschen dünn vielleicht als Argument. Ja. Wenn du aber sagen kannst, in dem Moment habe ich die Einschätzung gehabt, dass der Kleine hier am Tisch einfach überfordert war, und dann habe ich gedacht, Mensch, der braucht jetzt gerade irgendwie ein bisschen Zuwendung, und der ist total ausgerastet. Aber mein Empfinden war in dem Moment, dass er einfach ein bisschen Zuwendung braucht. Das hat ihn aber scheinbar getriggert und ist weggelaufen und ist dabei hier gegen den Schrank und dann ist er umgekippt und so. Das ist ein ganz anderes Standing, was du in dem Moment hast, weil du all das, was du getan hast, fachlich begründen kannst. Und dann darf auch mal was schief gehen. Und das passiert ständig. Ja, also niemand macht das ja immer alles richtig, und das gehört ja auch dazu, und das kannst du dann aber alles besprechen, und gerade in dem Bereich ist das so wichtig, dass man das vorher weiß, dass solche Situationen immer wieder auftreten, und dass es für einen selber aber wichtig ist, weil man ja auch sehr viel dokumentieren muss, das musst du in der Schule ja auch nicht, jedenfalls nicht in der Form, da hast du nochmal auch eine ganz andere Verantwortung natürlich, auch das sollte man sich natürlich im Klaren darüber sein, wie in allem. Natürlich in allen sozialen Bereichen trägst du natürlich auch eine Mitverantwortung, auch für die Kinder und Jugendlichen, mit denen du arbeitest. Aber auch in dem Bereich ist es natürlich immer besonders intensiv, weil du eben sehr viel Zeit, sehr viel Entwicklungszeit auch mit den Kindern verbringst. Aber das macht unheimlich Spaß. Also falls jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Schwere da reingekommen ist, soll gar nicht so gewesen sein. Ich finde es wichtig, das anzusprechen. Und wenn man diese Dinge aber weiß und wenn man da eine gute Stabilität hat, wenn man selber da resilient reingehen kann, weil man entsprechend gut aufgestellt ist damit und handlungsfähig bleiben kann, dann ist das so ein tolles Arbeiten, so wie es für mich jetzt ja auch ist in der Jugendhilfe. Bei all den Herausforderungen macht mich das unheimlich glücklich, weil man erfährt ganz viel über die Lebenswelten der Kinder, sofern man eine gute Beziehung aufgebaut hat. Ich kann mich immer weiterentwickeln dadurch, und ich bin einfach grundsätzlich interessiert an Menschen. Und man erfährt so viele Sachen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Man denkt, ja krass, ach so gehst du damit um? Ja, heftig. Und dann hast du irgendwann nochmal wieder einen anderen Jugendlichen da, der ein ähnliches Verhalten zeigt. Und dann hast du von dem anderen Jugendlichen was gelernt und kannst das anwenden. Und sowas erzähle ich denen auch. Ich sage denen auch, wenn ich manchmal nicht weiter weiß. Und dann mache ich einfach das Kind zum Experten und sage, du, ey, das ist mir gerade Schleier, erklär mir das mal. Und dann fangen die an zu erzählen. Und das ist großartig. Solche Momente unter anderem liebe ich sehr.
Ja, vielleicht kann man statt der Schwere vielleicht das Schwere mit Tiefe lieber.
Oder so.
Das klingt das schöner, und so ist es ja auch. Ich finde auch, es hat eine gewisse Tiefe. Und wer einfach tiefer lebt, oder wie man es jetzt tiefer lebt, klingt auch sehr esoterisch. Also wer da tiefer reingehen mag in diese ganzen Prozesse und da auch als Mensch tiefer reingehen, also für den ist das, glaube ich, richtig cool. So. Also kann ich dann auch nur empfehlen. Ja, vielleicht habt ihr jetzt so einen kleinen so einen kleinen emotionalen, wie sagt man, Pfeil hier drauf und könnten mal so gucken, das empfinden wir so in dem Bereich. Vielleicht haben wir aber auch ein paar Sachen vergessen, die jetzt super wichtig waren. Auch hier wieder, ich sage das heute die ganze Zeit, ne? Schreibt in die Kommentare. Ja, kommuniziert das gerne. Einfach. Genau, ich lese unheimlich gerne, aber nur Kommentare.
Nein, wir freuen uns grundsätzlich ja immer, wie ihr ja wisst, wenn wir Zuschriften bekommen. Also schönen Dank nochmal an dich, Barney, dass du das Thema angesprochen hast. Und ich hoffe, dass du da ein bisschen was rausgezogen hast für dich, dass du weiter motiviert bist. Erzähl doch gerne mal, wenn du in der Ausbildung jetzt bist, vielleicht sogar schon, oder demnächst dann startest, wie es dir da so gefällt. Finde ich mir toll. Und alle anderen natürlich dann auch gerne, wenn ihr dann in den Bereich reingehen wollt. Oder auch nur ganz normaler Erzieher bleiben wollt. Ja, weil die Unterschiede sind auch. Ja gar nicht so groß. Ne? Also das nochmal zum Schluss. Ich habe ja auch nochmal ein bisschen recherchiert. Es ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich von den Bundesländern. Also du kannst auch gar nicht überall so einen speziellen Bereich tatsächlich machen. Also nicht jede Berufsschule bietet das an. Also das ist dann auch sehr föderalistisch dann in dem Bereich. Finde ich auch mal wieder interessant. Aber es hält niemanden, glaube ich, davon ab. Versucht es einfach mal, wenn ihr jetzt eine klassische Erzieherausbildung gemacht habt, euch in dem Bereich zu bewerben. Also da rennt ihr im Moment offene Türen ein.
Ja, definitiv. Gönnt euch.
Ja, genau. Alles klar. So, ich würde sagen, das war's für heute, ja?
Das war's für heute. Wir machen den Laden dicht.
Genau.
Wir sehen uns. Wir haben auch eine gute Arbeitszeitrhythmik hier, ne? Oder? Wir alle zwei Wochen kommen wir hier halbe Stunde, Minuten. Hierher und ja. Das wäre doch auch eine Arbeitszeit. Hier wieder, macht es Kurt Krömer nicht so mit seinem Podcast? Hat man immer so die Idee, der wird dann abgeholt, also erzählt er jedenfalls, von seinem Chauffeur fährt hin zum Podcast. Das wäre doch auch geil. Ja, wir suchen Menschen, die unseren Podcast organisieren wollen, for free bitte. Die schneiden wollen, die wir machen das ja hier alles noch selber. Hier schneidet der Chef noch. Ja, also dann würden wir nur zu den 30, 45 Minuten hier kommen. Das wäre auch. Und das wäre unser Hauptjob. Naja, das wäre auch ein bisschen wenig, ne?
Dann hätten wir, glaube ich, aber in ein paar Wochen, Monaten nichts mehr zu erzählen. Wenn wir keine praktische Arbeit mehr machen können. Und glücklicherweise komisch, muss man ja auch sagen, schneiden wir auch im Grunde gar nichts, ne? Also ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das letzte Mal irgendwo einen Cut dazwischen mal haben mussten. Das ist schon lange her, ne?
Ja, also, und dann eher wegen Hintergrundgeräuschen oder ich weiß noch, vor einem halben Jahr oder so, ich glaube, wir haben uns da abgewechselt mit so, mussten wir mal so husten und so und dann mussten wir die Huster rausschneiden, weil die genervt haben. Alle Äms und Äs und so, das bleibt alles drin.
Gnadenlos.
Genau. Gnadenlos.
Sinnlose Inhalte.
Richtig.
Überschwang. Alles bleibt
alles,
drin.
So. Alles bleibt drin und genauso auch
Leute.
Bei der nächsten Folge wieder. Da hört ihr uns wieder. Bis dahin alles Gute. Dir auch.
Ja.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.